Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, sich auf den Weg gemacht haben an diesem Samstagabend. Herzlich willkommen. Ich möchte mal fragen, wer ist heute das erste Mal da? Oh, wunderbar. Herzlich willkommen. Das ist gut, dass wir immer wieder neue Zuhörer haben. Ich möchte noch ein paar Hinweise geben zum CD-Tisch und auch zum Büchertisch, dass man sich so ein klein wenig da auskennt. Christian Brandt, der mit seinem Mitarbeiter hier ist, wird den Vortrag von heute Abend aktuell aufnehmen und man kann ihn 5 Minuten nach dem Vortrag schon bei ihm dort am Tisch erwerben, dank moderner Technik. Er hat eine Geschenk-CD mitgebracht, das ist diese hier. Wer hat die Welt am meisten verändert? Damit kann man missionieren und Menschen, die dem Glauben noch sehr ferne stehen, mit erreichen durch eine Botschaft, die passend für solche Leute gemacht ist. Diese CD kostet gar nichts. In der Herstellung schon, aber hier kann man sie kostenlos bekommen. Aber wer will, kann eine kleine Spende hinterlassen. Wer will, auch eine größere. Das ist alles freigestellt. Dann noch ein Hinweis vom CD-Tisch. Wer alle 4 Vorträge nimmt, die jetzt in dieser Reihe gehalten werden, kriegt eine weitere kostenlos dazu. Und noch ein Angebot, Christian hat das gesagt, für die Jungen und Jungerhaltenen, also bis 93 oder so etwa, gilt das dann, eine MP3-CD mit jeweils 7 Vorträgen. Da gibt es dann verschiedene. Die muss man allerdings bestellen, damit man dann diese dann morgen oder so abholen kann. Von diesen 4 Vorträgen wird auch eine MP3-CD erstellt, sodass man nur in MP3-Format das auf einer einzigen CD hat. Aus der großen Vielfalt und Auswahl der CDs, die er dort hat, und DVDs, nenne ich einmal diese hier. Wohin geht die Menschheit? Das ist eine Frage, die uns in unseren Tagen besonders bewegt, wo wir so viel von Erdbeben hören, von so vielen Unwetterkatastrophen. Und es stellt sich die Frage, was bedeutet das alles? Wohin läuft diese Welt? Viele Menschen haben die Frage, da bin ich sehr oft konfrontiert worden, zu wem sollen wir denn eigentlich beten? Zu Gott oder zu Jesus? Oder auch zu Jesus? Wer ist dieser Jesus? Ist er Gott oder ist er nur ein Religionsstifter? Wer ist das eigentlich? Und diese CD, Glaube an Gott oder an Jesus, gibt eine Antwort auf diese Frage. Und dann noch eine, die auch in unseren Tagen von Bedeutung ist, der Mensch, Produkt des Zufalls oder geniale Konstruktion. Wir werden ja sehr stark überflutet in unseren Tagen mit der Evolutionslehre und da müssen wir auch Klarheit haben, wie es sich damit verhält. Am Büchertisch gibt es dieses Taschenbuch, 1,90 €, so viel wie eine Bockwurst. Für die, die noch nicht hier waren, sage ich das, das ist ein Bockwurstbuch. Nicht, weil da drin steht, wie man Bockwürste zubereitet, sondern vom Preis her 1,90 €. Aber neulich sagte mir schon jemand, inzwischen sind die Bockwürste teurer geworden, aber das Buch bleibt bei 1,90 €. Der Titel ist »Und die anderen Religionen«, also das ist das Thema von heute Abend. Viele Leute haben die Frage, wie muss man sich eigentlich die Wunder der Bibel vorstellen? Da ist ja zum Beispiel in Josua 10 die Rede, dass die Sonne stehen blieb, hat sich überhaupt nicht weiter bewegt und das mehrere Stunden lang. Wie kann man das erklären? Wie muss man das einordnen? Oder wenn Jesus auf dem Wasser gehen kann? Also all die Fragen mit den Wundern. Das wird in diesem Buch behandelt, Wunder und Wunderbares. Mit Wunderbarem ist gemeint, was wir in diesen Tagen in unserer Welt auch an Wunderbarem mit Gott erleben. Und im letzten Teil des Buches sind 10 Zeugnisse drin von Personen aus allen Erdteilen, sodass wir also auch einen Überblick bekommen, wie Menschen in Australien oder Afrika oder Amerika zum Glauben gefunden haben. Das wird dort erzählt. Es war noch zur Zeit der Sowjetunion, wenn man da eine Frage hatte, dann schickte man die an Radio Jerewan. Und eines Tages lief dort folgende Frage ein. Stimmt es, dass Bauer Pawlow aus Moskau in der Lotterie einen Lada, also das damals dort übliche Auto, gewonnen hat? Und diese Antworten von Radio Jerewan fingen immer so an, im Prinzip ja. Aber dann da war es doch anders. Und so auch hier war die Antwort im Prinzip ja, aber es war nicht in Moskau, sondern es war in Leningrad. Und es war kein Lada, also kein Auto, sondern ein Fahrrad. Und das Fahrrad hat er nicht gewonnen, sondern das wurde ihm gestohlen. Wir haben heute auch eine wichtige Frage, nämlich die Frage nach den Religionen. Aber wir sind sicherlich nicht gut beraten, diese Frage an Radio Jerewan zu schicken. Ich weiß auch gar nicht, ob die das heute noch machen. Sondern wir werden insbesondere die Bibel befragen. In unseren Tagen werden wir in ganz besonderer Weise mit den verschiedenen Religionen konfrontiert. Das liegt einmal daran, dass viele Leute aus allen möglichen Ländern nach Deutschland kommen und hier eine neue Heimat suchen. Aber es liegt auch daran, dass viele von hier aus in andere Länder reisen und auf diese Weise in Bereiche kommen, wo es ganz andere Religionen gibt. Und dann taucht automatisch diese Frage auf, sind alle diese Religionen gleich gut oder gleich schlecht? Haben sie überhaupt eine Wahrheit? Vielleicht haben sie auch gar keine Wahrheit. Oder was ist das eigentlich? Wie müssen wir das Ganze einordnen, diese ganze Geschichte mit den Religionen? Um uns dann mal so einen Überblick zu geben, wie das heute gang und gäbe ist, was weithin gedacht wird, nenne ich uns zunächst einmal so einige Beispiele, um dann da einzuführen. Am 3. Oktober 2010 gab es in Bremen den 20. Jahrestag der Wiedervereinigung. Und der damalige Bundespräsident Christian Wulff hat damals in einer Rede gesagt, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Ich hätte mich gefreut, wenn er gesagt hätte und das mit gutem Recht hätte sagen können, das Evangelium ist ein wichtiger Bestandteil von Deutschland. Hat er aber leider nicht gesagt. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gesagt, die Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, in Deutschland sei das auf dem christlich-jüdischen Fundament beruhende Grundgesetz maßgeblich und nicht durch das islamische Recht, die Scharia, begründet. Der Historiker Hans-Ulrich Wehler aus Bielefeld hält Wulffs Aussage für falsch. Der Islam sei über Jahrhunderte hinweg ein Gegner Europas gewesen und kein Teil der Kultur in Deutschland geworden, egal ob man das Recht, die Politik oder das Verfassungsdenken ansieht. Mutter Teresa, die in Indien gewirkt hat, hat sich auch bezüglich der Religionen geäußert und sie meinte, ich habe immer gesagt, wir sollten einem Hindu helfen, ein besserer Hindu zu werden und einem Muslim ein besserer Muslim zu werden und einem Katholiken ein besserer Katholik zu werden. Wir sehen, das sind alles so Meinungen, die so kursieren und die auf uns einwirken. In Braunschweig gibt es eine Moschee, wie ja schon in vielen Orten. Und vor einiger Zeit erschien ein großer Artikel in der Braunschweiger Zeitung mit einem Foto darauf, einem Farbfoto, wo der Domprediger Joachim Hempel dort in der Moschee auf einem Teppich kniet. Und in diesem recht langen Artikel mit dem Farbfoto stand in dem fettgedruckten Teil des Artikels Folgendes: Verbindungen zwischen der türkischen Moschee an der Ludwigstraße und dem Dom St. Blasi bestehen schon seit längerem. Domprediger und Imam hatten gleich einen guten Draht zueinander und gestalteten im Vorjahr einen gemeinsamen Gottesdienst im Dom. Das christlich-islamische Gebet soll nun am 11. September wiederholt werden. Und noch eine Aussage: Als der Papst Johannes Paul II. Am 6. Mai 2001 in Damaskus in der großen Umayyaden-Moschee war, küsste er dort eine Prachtausgabe des Koran. In Pforzheim wurde eine große Moschee eingeweiht und die evangelische Kirche stiftete dort den Kronleuchter. Das sind so viele Aussagen, die wir hören, auch ein Zitat einmal von einem Muslim, der einen Leserbrief geschrieben hatte für eine christliche Zeitschrift, und das wurde auch abgedruckt, obwohl er seinen Namen nicht bekannt gab, sondern nur anonym geschrieben hatte. Aber ich lese aus diesem Leserbrief einmal vor. Und er schrieb: Allah hat uns in euer verkommenes Land, gemeint ist Deutschland, geführt und es uns geschenkt. Wir werden es sein, die Deutschland vor dem Verfall bewahren. Euer Land wird bald, sehr bald schon, in unsere Hand fallen. Der Islam wird nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt beherrschen, weil wir im Namen Allahs kämpfen und siegen. Gepriesen sei Allah. Deutsche, unterwerft euch, solange es noch Zeit ist, denn ihr seid schon in unserer Hand. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Meinungen gehört, von schlichten Leuten bis zum Bundespräsidenten, bis zum Papst, alles Mögliche. Und wenn man das so hört, hat man so den Eindruck von all diesen Leuten, es ist ja letztlich ganz egal, was man glaubt, ob dieser Religion, jener Religion oder was auch immer, wenn das sogar von solchen Personen so gesagt wird, dass man diese Schlussfolgerung ziehen kann. Aber wir wollen intensiver darüber nachdenken, und das Nachdenken, das ich heute Abend tun möchte, möchte ich unter einer einzigen Voraussetzung tun. Ich gehe davon aus, dass die Bibel vollständig wahr ist. Und das wird mein Kriterium sein, um alle Religionen der Welt zu beurteilen. Also wir werden nicht nur über die Religionen reden, sondern wir werden sie auch beurteilen. Das gewährt uns die Bibel und das gebietet auch die Bibel, dass wir das tun. Also das ist die entscheidende Voraussetzung, dass ich sage, die ganze Bibel ist wahr in allen ihren Aussagen. Das bezeugt uns Jesus selbst, dass die Bibel wahr ist. Er betet in Johannes-Evangelium: Ich bin die Wahrheit. Und in Johannes 17, Vers 17 betet er zum Vater: Dein Wort ist die Wahrheit. Und der Apostel Paulus bekennt in Apostelgeschichte 24, Vers 14: Ich glaube allem, was geschrieben steht. Ich wünschte mir, dass diese klare Aussage sehr, sehr viele Menschen in Deutschland so formulieren können, dass sie das nachsprechen könnten aufgrund eigener fester Überzeugung. Diese Basis, die ich mit diesen Zitaten aus der Bibel genannt habe, sind eine äußerst starke Waffe in unserer Hand, um die Religionen beurteilen zu können. Und das wollen wir unbedingt tun. Ich nehme noch einen Text hinzu aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 23 bis 30. Und da sagt uns Jesus in diesem Text, dass sehr viele Menschen sich danach ausstrecken, in den Himmel zu kommen. Aber er sagt, sie werden es nicht alle erreichen. Hören wir einmal genauer auf diesen Text hin. Es sprach aber einer zu Jesus: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er besprach zu ihnen: Ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen und sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Und sie, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und sind Erste, die werden die Letzten sein. Ich nehme noch ein Zitat aus dem Neuen Testament hinzu für die Kriterien der Beurteilung der Religionen. Und das finden wir, diesen Text finden wir in Apostelgeschichte 4, Vers 12, wo es heißt, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Dieser Satz wird heute von vielen Menschen unserer Zeit als eine gewaltige Provokation angesehen. Hier ist ja von Toleranz überhaupt keine Spur. Es ist ja ein ausschließliches Kriterium, in keinem anderen ist das Heil. So steht das hier. Darum wollen wir uns jetzt mit den Religionen mehr beschäftigen. Wie kommt es eigentlich, dass wir so viele Religionen haben? Das liegt zunächst einmal daran, dass der Schöpfer uns schöpfungsmäßig drei Informationsquellen mitgegeben hat, die uns allen zur Verfügung stehen. Egal in welchem Land wir leben, ob da jemals eine Bibel hingekommen ist oder nie, ob da jemals die Botschaft des Evangeliums gehört wurde. Diese drei Quellen stehen jedem Menschen zur Verfügung. Die erste Quelle ist die Schöpfung und aus der Schöpfung können wir schließen, dass ein Urheber da sein muss. Zu dieser Schöpfung, die dermaßen genial gemacht ist, braucht es einen Urheber, einen Schöpfer, einen Gott. Das können wir auch ohne Bibel erkennen. Und die Bibel sagt, dass alle Menschen da in gleicher Situation sind, weil sie es alle daraus schließen können. Die zweite Informationsquelle, die wir alle haben, ist unser Gewissen. Das Gewissen zeigt uns an, ob wir dies oder jenes tun sollten oder nicht. Und die dritte Quelle, die wir auch alle haben, die uns schöpfungsmäßig mitgegeben ist, dass wir alle die Ahnung der Ewigkeit haben. Wir empfinden das, wenn das noch nicht zerstört ist durch irgendwelche Lehren, dass wir erkennen, dass es eine Ewigkeit geben muss. Ich kann mich noch erinnern, als in Ostpreußen als kleiner Junge, ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht war ich 5 oder 6, da habe ich von ganz alleine nachgedacht, als ich das Abendrot sah und all die Dinge, da habe ich so einfach so für mich gedacht, ohne mit jemandem darüber zu sprechen, das muss doch irgendwie immer weitergehen. Ich hatte keine Ahnung, wie das sein könnte, aber ich merkte etwas, wenn ich jetzt im Rückblick schaue, diese Ahnung der Ewigkeit war irgendwie drin. So als kleiner Junge habe ich das irgendwie gespürt. Wenn wir diese Information haben, dass es einen Schöpfer gibt und dass wir das Gewissen haben und auch die Ahnung der Ewigkeit, und wenn wir mit diesen drei Quellen operieren, dann passiert Folgendes, was uns im Römerbrief Kapitel 2 gesagt wird. Da heißt es, die anderen Völker haben das Gesetz Gottes nicht. Damit ist jetzt gemeint, Israel hat das Gesetz, aber die anderen Völker haben es nicht. Aber es gibt unter ihnen Menschen, die aus natürlichem Empfinden heraus tun, was das Gesetz verlangt. Ob es ihnen nicht bekannt geworden ist, tragen sie es doch in sich selbst. Ihr Verhalten zeigt, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Und dasselbe beweist ihr Gewissen, dessen Stimme sie abwechselnd anklagt oder verteidigt. Also das Gewissen tritt auf und beruhigt uns manchmal, sagt, ist mal nicht so schlimm, ist gar nicht so schlimm, okay. Und andererseits kommt das Gewissen hoch und klagt uns an, warum wir dies und jenes getan haben, wo wir klar erkannt haben, das hätten wir nicht tun sollen. Aufgrund dieser Informationsquellen denkt der Mensch nach, und zwar in jedem Land, egal auf der Erde, wo wir leben. Und die Erfindung, die das Gewissen beruhigen soll, ist die Religion. Und weil die Länder sehr unterschiedlich sind und das Denken auch sehr unterschiedlich ist und die Menschen sehr unterschiedlich sind, haben sie auch viele Religionen erfunden. Nicht nur 3 oder 4. Man könnte mit gutem Gewissen sagen, dass es auf dieser Welt mehr als 1000 verschiedene Religionen gibt. Das ist kaum zu fassen, so unvorstellbar viele. Es gibt kaum ein Lexikon, das alle diese Religionen überhaupt erfassen kann. Da gibt es den Polytheismus zum Beispiel, wo man verschiedene Götter verehrt, nicht nur zwei oder drei, sondern sogar 1000 oder 10.000 Götter, wie das zum Beispiel im Hinduismus der Fall ist. Dann gibt es den Monotheismus, wo ganz konsequent gesagt wird, nein, nicht viele Götter, sondern nur ein einziger Gott. Und das wird besonders im Islam vertreten, nur ein einziger Gott. Dann gibt es den Pantheismus, wo man glaubt, dass Gott im All irgendwo herumschwirrt und auch in der Natur gesehen wird. Ich habe solche Leute gehört, die sagen, wenn ich sonntagmorgens durch den Wald spazieren gehe, das ist für mich wie ein Gottesdienst. Denn Gott ist da in der Natur, in den Bäumen und überall, das ist für mich der beste Gottesdienst. Ich muss gar nicht zur Kirche gehen. Solche Leute habe ich gehört. Das sind also Leute, die den Pantheismus vertreten. Und den Pantheismus haben viele Dichter auch vertreten. Wenn wir die Werke lesen von Goethe zum Beispiel, dann kommt immer wieder auch die Bezeichnung vor von Gott. Aber wenn man genauer hinschaut, ist das nicht der Gott der Bibel, sondern das ist ein pantheistischer Glaube an Gott. Also ein Gott, der in der Natur innewohnt, in den Bäumen zum Beispiel oder auch im Mond oder auf der Erde oder irgendwie. Es gibt gar keine klare Vorstellung, wie das ist, aber in der Materie irgendwie verankert. Das ist Pantheismus. Auch der Atheismus ist ein Glaube. Denn da muss man sich durchringen und sagen, ich glaube das, dass es keinen Gott gibt. Und dann lautet die Botschaft etwa so, kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Das ist die Lehre des Atheismus. Der Marxist August Bebel hat mal gesagt, wenn es doch einen Gott gibt, dann sind wir die Angeschmierten. Na, wie recht er hat. Ich hätte mich dann da nicht drauf eingelassen. Nicht? Wenn er das weiß, dass er dann angeschmiert ist, hätte ich mich doch mal sehr genau informiert, wo ich diesen Gott finden kann, ob es den überhaupt gibt, ehe ich mich auf so ein Glatteis bewege und dann an gar keinen Gott glaube. Dann gibt es den Synkretismus. Das ist eine Religion, die besonders in unseren Tagen verbreitet ist, wo man verschiedene Mixturen herstellt aus verschiedenen Religionen, die zusammenbastelt zu einer neuen Religion, zu einer eigenen Religion. Das ist eine ganz private Religion, die so zusammengezimmert ist aus dem und dem, von jedem so ein bisschen. Da ist ein bisschen Christentum drin, ein bisschen Islam und ein bisschen Buddhismus vielleicht noch und bisschen Esoterik und auch ein bisschen Yoga, das kann man alles gut zusammenpacken, nicht wahr? Dann wird es umgerührt und dann kommt da so ein Brei raus und das ist Synkretismus. Und der Synkretismus kann man sich jetzt schon überlegen, da gibt es natürlich tausende von Varianten, weil jeder sich einen speziellen Synkretismus zusammengebastelt hat. Das beobachten wir immer wieder. Es gibt auch die Ideologien, die sich auch eine eigene Religion zusammengezimmert haben. So zum Beispiel im Dritten Reich glaubte man der Religion des Nationalsozialismus. Der Arbeitsminister Robert Ley hat im Dritten Reich vor Tausenden von jungen Leuten gesprochen und er verkündete damals das neue Glaubensbekenntnis des Dritten Reiches. Und hören wir uns da mal hinein. Und wir sehen, das ist auch ein Glaube, ist eine Religion. Und da heißt es, wir glauben auf dieser Erde allein an Adolf Hitler. Wir glauben, dass der Nationalsozialismus der allein seligmachende Glaube unseres Volkes ist. Wir glauben, dass es einen Herrgott im Himmel gibt, der uns erschaffen hat, der uns führt und lenkt und sichtbarlich segnet. Und wir glauben, dass dieser Herrgott uns Adolf Hitler gesandt hat, damit Deutschland für alle Ewigkeit ein Fundament seiner Existenz habe. Können wir gar nicht mehr fassen, sowas. Das wurde Tausenden von jungen Leuten gesagt als Glaubensbekenntnis. Dann gibt es auch ganz private, spezielle Glaubensbekenntnisse, die sich einzelne Leute zurechtschneidern. Wie zum Beispiel Richard Wagner, der bekannte Komponist. Er hat ein ganz spezielles Glaubensbekenntnis formuliert und er sagt, ich glaube an Gott. Jetzt hätte er aufhören können, aber jetzt geht weiter. Ich glaube an Gott, an Mozart und Beethoven und in gleicher Weise an ihre Jünger und Apostel. Ich glaube an den Heiligen Geist und an die Wahrheit der einen unteilbaren Kunst. Ich glaube, dass diese Kunst von Gott ausgeht und in den Herzen aller erleuchteten Menschen lebt. Ich glaube, dass wer nur einmal in den erhabenen Genüssen dieser hohen Kunst schwelgte, für ewig ihr ergeben sein muss und sie nie verleugnen kann. Ich glaube, dass alle durch diese Kunst selig werden. Also, das sind starke Worte in Form von Glaubensbekenntnissen formuliert. Und wir sehen, das Ganze ist ohne Ende, weil jeder da seine eigene Religion heranzimmert. Ich treffe immer wieder Leute, die mir sagen, sie glauben an Gott. Und ich sage, an welchen Gott ist das? Und dann kommen dann solche Glaubensbekenntnisse heraus, wie ich sie eben vorgelesen habe, die also selbst irgendwo zurechtgeschneidert worden sind. In unserem Land haben wir es in besonderer Weise mit einer Religion zu tun, auf die ich auch ein wenig eingehen möchte, weil sie so sehr stark verbreitet ist. Und das ist der Islam. Das Kennzeichen des Islam ist, dass die Gottheit Jesu geleugnet wird. Aber das ist der entscheidende Satz der christlichen Botschaft, was die Bibel uns sagt. Bei der Taufe Jesu erscholl eine Stimme vom Himmel, die da sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf die Frage Jesu, was sagt ihr denn, der ich sei, antwortete Petrus, sein Jünger, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Die Bibel macht deutlich, dass jede Lehre, die da leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, antichristlich ist. Jetzt schauen wir, wie das formuliert ist im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 22 bis 23. Da steht es sehr deutlich formuliert. Da steht, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das sind ganz klare Aussagen, wie das zueinander geordnet ist zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Und was steht in Sure 9, Vers 30 im Koran? Da heißt es, die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes. So etwas wagen sie offen auszusprechen, diese gottverfluchten Leute. Allah schlage sie alle tot. Wie können sie nur so verschoben sein? Wir sehen, das ist ganz massiv, also nicht nur ein wenig, das ist ganz massiv gegen das Evangelium gerichtet. Ich bin davon überzeugt, dass im Augenblick die allerstärkste Kraft, die sich gegen das Evangelium wendet, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, dass das der Islam ist. Denn so massiv sind hier die Aussagen. Die Bibel zeigt uns den kompletten Lebenslauf Jesu von dem Alten Testament. Das gibt es von keiner Person der Weltgeschichte. Gott hat noch nicht mal den Lebenslauf eines Propheten vorausgesagt, von keinem Propheten, dass er kommen wird. Wir wissen nichts davon, dass Karl der Große einmal über die Erde geht. Das wurde nicht 400 Jahre vorher prophezeit oder offenbart. Das gibt es von keiner Person, nur von einer, von Jesus. Jesus ist die einzige Person, von der Lebenslauf im Alten Testament über viele Jahrhunderte Stück um Stück bekannt gemacht wurde. Und sogar schriftlich fixiert. Das konnte jeder nachlesen. Es wurde sogar der Geburtsort genannt. Es wird sein in Bethlehem. Und all das fand statt. Man hätte den Eindruck, dass Maria am falschen Wohnort ist. Denn sie hat ja gar nicht in Bethlehem gelebt. Und jetzt kam diese Geschichte mit der Steuersache, die der Kaiser von Rom da installiert hat. Und dann mussten sie hinziehen nach Bethlehem, damit Jesus in Bethlehem geboren wird. Also es hing am seidenen Faden, kann man fast sagen, dass das in Bethlehem stattfand oder nicht. Aber was Gott voraussagt, das wird geschehen. Punkt für Punkt genau erfüllt sich das. Auch wenn das zunächst einmal gar nicht so aussieht im Rahmen der Weltgeschichte. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Muslim, der ein Deutscher ist und das Evangelium, kann man so sagen, verlassen hat und hat sich dem Islam zugewandt. Seine Mutter war sehr traurig darüber und sie hat organisiert, ob ein Gespräch mit ihm zustande kommt. Ich sage, sehr gerne, können wir unerweitert machen. Und wir haben uns lange zusammengesetzt und dann stellte er mir folgende Frage, nachdem wir viele Dinge angesprochen hatten. Er sagte, wenn Ihnen jemand beweisen könnte, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, ist dann Ihr Glaube hinfällig? Hat er sich sehr genau überlegt. Finde ich sehr präzise auf den Punkt gebracht. Ich habe eine Sekunde nachgedacht, habe ich ihm die Antwort gegeben, Sie haben recht, das stimmt. Wenn das jemand zeigen könnte, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir alles einpacken. Dann ist alles vergeblich, dann ist unser Predigen vergeblich, dann ist alles das, was wir sagen, was wir überlegen und was wir zusammenkommen, dass wir Kirchen bauen und alles tun, ist alles für die Katz. Es hängt alles an der Auferstehung Jesu. Das müssen wir deutlich sagen. Aber genau dieser wichtige Punkt wird im Koran geleugnet. Dieser alles entscheidende Punkt. Die Bibel sagt uns, dass Jesus auf Golgatha gekreuzigt wurde. Und darum ist die Botschaft vom Kreuz unvorstellbar wichtig für unsere Erlösung. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus will damit sagen, es kann sein, dass wir älter werden und vielleicht viele Dinge vergessen haben. Ich staune manchmal, wie Leute mir, da war ich vor 10 Jahren irgendwo, die können mir einige Details aus der Predigt von damals sagen. Da staune ich drüber, dass manche so ein unglaublich gutes Gedächtnis haben. Aber es passiert auch, dass wir vieles vergessen. Man hat mal eine Umfrage gemacht am Montag unter Kirchenbesuchern, was von der Predigt am Sonntag noch hängen geblieben ist. Und das war ganz erstaunlich. Sie wussten noch nicht mal den Text, über den gesprochen wurde. Also es ist sehr vieles in Vergessenheit geraten. So sind wir Menschen auch, muss man auch sagen. Aber der Apostel Paulus sagt, es kann sein, dass ihr alles vergessen habt, was ihr da gehört habt. Aber eines, das dürft ihr nie vergessen. Das ist unvorstellbar wichtig für das Heil, nämlich dass Jesus gekreuzigt wurde, damit ihr das ewige Leben haben könnt. Das ist also eine unvorstellbar wichtige Botschaft und dass dieser Jesus Christus auch von den Toten auferstanden ist. So, jetzt kommen wir wieder zum Koran. Diese unvorstellbar wichtige Tatsache wird im Koran explizit geleugnet. Da steht nämlich in Sure 4, Vers 157, sie töteten ihn nicht und kreuzigten ihn nicht. Es schien ihnen nur so. Alle, die anderer Meinung sind, sind voller Zweifel und ohne Erkenntnis. Nach islamischer Aussage wurde ein Doppelgänger Jesu gekreuzigt, also nicht Jesus selbst. Wir sehen, damit ist die gesamte Botschaft des Evangeliums ausgehöhlt. Massiver kann man sich nicht gegen das Evangelium stellen, als in dieser Form, wie es hier wirklich so im Koran steht. Wenn Jesus nicht gekreuzigt wurde, ist er auch nicht auferstanden. Aber die Auferstehung ist etwas, wo alles dranhängt. Alles. Wenn wir der Auferstehung nicht glauben, dann können wir alles drangeben. Der Apostel Paulus sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Also es kann noch so sein, dass wir sagen, ja, wir glauben an Jesus, das war ein wunderbarer Sozialreformer, er hat sogar viele Kranke geheilt, der hat unwahrscheinlich viel Gutes getan, alles, was er getan hat. Aber wenn wir nicht glauben, wenn wir ihn nur brauchen für das Diesseits, dass er unsere Krankheiten heilt, und uns hier und da hilft, da sagt Paulus, dann könnt ihr alles in den Sack werfen, ist alles vergeblich, da habt ihr gar nichts von. Sondern das Entscheidende ist, er sagt sogar, sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Aber die Botschaft läutet auf, er ist auferstanden Und darum gilt alles, was bezüglich des Heils gesagt ist. Und darum kann der schlimmste Sünder kommen und ihm kann vergeben werden. Und durch die Auferstehungskraft wird auch ihm die Auferstehung zum ewigen Leben zugesichert. Egal wer er ist. Das ist Evangelium. Und dann haben wir Gewissheit. Dann haben wir Gewissheit des Heils, dass wir wirklich im Himmel ankommen. Da müssen wir uns gar kein Gewissen mehr machen oder sagen, was muss ich noch alles tun? Was muss ich noch so viel Spenden machen? Oder muss ich noch da was tun oder da was tun? Das ist ja alles gut, wenn wir das tun. Aber das rettet uns nicht. Was uns rettet, ist die Botschaft vom Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist die Basis von allem. Und das wird im Koran hundertprozentig geleugnet. Das müssen wir wissen, wenn wir uns mit dem Koran beschäftigen, mit dem Islam. Wenn man Koran und Bibel miteinander vergleicht, so sagen manche Pastoren sogar, naja, da ist ja vieles ähnlich. Die glauben ja auch an einen Gott. Und die reden ja auch von Abraham. Und Jesus kommt ja auch im Koran vor, der Isa. Aber der Isa im Koran hat absolut gar nichts zu tun mit dem Jesus Christus der Bibel. Gar nichts. Da gibt es gar keine Gemeinsamkeiten. Nur eine Gemeinsamkeit, die auch im Koran steht, dass Jesus von Maria geboren wurde. Also der Isa wurde auch geboren. Aber dieser Isa ist auf keinen Fall der Sohn Gottes. Er wurde nicht gekreuzigt, er ist nicht auferstanden. Er ist darum auch nicht der Retter, er ist nicht der Heiland der Welt. Und er ist auch nicht der Weg zum Vater. Einen Vater kennen Sie gar nicht. Allah ist gar kein Vater. Und er ist dann demzufolge auch nicht der einzige Weg zum Himmel. Er ist auch nicht der König aller Könige, er ist nicht der Herr aller Herren. Wir sehen, all das, was die Bibel über Jesus sagt, wird im Koran strikt geleugnet. Gibt es nicht. Ich war vor einiger Zeit auf einer Geburtstagsfeier und da war ein netter Mensch, der kam auch aus dem Islam. Er war mir sehr wohlgesonnen und er sagte, ach wissen Sie, Herr Gitt, wir glauben ja alle an denselben Gott. Er wollte mir was Gutes sagen. Er wusste, dass ich an Gott glaube und wir glauben da alle an denselben Gott. Und ich sage, das kriegen wir ganz schnell raus, ob das der Fall ist. Ich sage, sagen Sie mal, ist Ihr Gott, an den Sie glauben, hat der einen Sohn? Da sagt er, auf keinen Fall, das wäre Gottes Verleugnung. Auf keinen Fall hat er einen Sohn. Ich sage, sehen Sie, mein Gott hat einen Sohn und der heißt Jesus. Sehen Sie, ich sage, Ihr Gott und mein Gott, die haben nichts miteinander zu tun. Das hatten wir in 2 Minuten geklärt. Da frage ich mich, warum die Leute so lange diskutieren, lange Fernsehshows machen und darüber diskutieren mit allen möglichen Politikern. Mit Hilfe der Bibel können wir das in 2 Minuten erklären. Das ist gar nicht schwer. Man muss sich nur auskennen, das ist das Problem. Da gab es in einer Fernsehsendung, Report München, eine Diskussion über den Islam. Und der Moderator sagte, der Islam ist eine friedliche Religion. Peter Scholler-Thur, ein großer Kenner des Islam und der viele Länder bereist hat, war auch in dieser Sendung. Und er sagt, nein, das stimmt nicht. Der Islam ist eine kämpferische Religion. Und er hat das auch begründet. Nehmen wir mal einige Suren, die uns das zeigen. Sure 47, Vers 5. Denen gehört das Paradies, die auf dem Weg Allahs kämpfen, die töten und getötet werden. Sura 8, Vers 13, haut den Ungläubigen die Köpfe ab und haut ihnen die engen Enden der Finger ab. Sura 8, Vers 56, die Ungläubigen, die durchaus nicht glauben wollen, werden von Allah wie das ärgste Vieh betrachtet. Diese 3 Aussagen sagen sehr viel aus. Da haben wir den Sinn der ganzen Sache schnell erfasst. Jesus hingegen sagt, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Die Bibel gibt uns eine klare Antwort, wir müssen sie nur nehmen, über das Wesen aller Religionen der ganzen Welt, nicht nur eine, die ich eben genannt habe, sondern über alle Religionen fällt die Bibel ein klares Urteil. Und wir lesen im Psalm 96, Vers 5, alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Also alle. Es ist auch nicht eine einzige Religion dabei, sagt die Bibel, die einen lebendigen Gott aufweisen können. Keine. Sie sind alle ohne Ausnahmen Götzen. Vor einigen Jahren war ich in Kirgisien gewesen und habe dort Vorträge gehalten in Bischkek in dem großen Theater. Oh, das war interessant, schönes Gebäude mit roten Polstern, das ging so schräg hoch, sein Theater. Und es waren etliche gekommen und hinterher hatte ich eingeladen, dass man heute Abend zu Jesus Christus kommen kann, um das ewige Leben zu gewinnen. Und es waren etliche auf die Bühne gekommen und wir haben dann mit denen gesprochen. Und ich werde es nie vergessen, es war ein Donnerstagabend, das war der letzte Abend der Veranstaltungsreihe. Und ganz oben am Saal stand der Hausmeister mit einem dicken Schlüsselbund und er klapperte mit dem Schlüsselbund und sagte, Schluss, Feierabend, er wollte abschließen. Und in dem Moment kommt noch eine Kirgisin die Treppe hoch zur Bühne. Und sie sagt zu mir, sagen Sie mal, stimmt das, was Sie gesagt haben, dass man nur durch Jesus in den Himmel kommen kann? Ich sage, ja, stimmt. Naja, aber sagt sie, wenn ich das tue, dann wird mir Allah böse sein. Nun konnte ich da nicht lange erklären und vergleichen mit Allah und Bibel und Koran und all die Dinge. Ich musste es kurz machen, weil der Hausmeister da oben schon wartete zum Abschließen. Ich sage, wissen Sie, den Allah gibt es gar nicht. Das ist nur, weil man Ihnen davon hier gesagt wird. Ich sage, gehen Sie in ein anderes Land, da haben Sie noch nie von Allah gehört. Mir gibt es gar nicht. Da müssen Sie gar keine Sorge machen, wenn es nicht gibt, der wird Ihnen noch nicht böse sein. Kommen Sie zu Jesus, da haben Sie das Himmelreich. Das hat die in der Kurzform verstanden. Wir sehen also, Evangelium kann man auch in Kurzform sagen, auch sehr prägnant, auch verständlich. Und diese Kirgisin hat das verstanden und sie machte dann in den Minuten, die uns dann noch zur Verfügung standen, machte sie ihr Leben fest bei Jesus. Also diese gute Frau werden wir im Himmel wiedersehen. Und sie wird dann sicher bezeugen, da hat mir einer in 2 Minuten das Evangelium erklärt. Natürlich hatte sie auch den Vortrag vorher gehört. Als ich in Japan war und dort noch zu meiner Dienstzeit an einer Universität zu tun hatte und dort mit einem Professor sprach, da sagte mir dieser Professor, übrigens in Japan redet man viel leichter über Religion als hier. In Deutschland ist das also mehr Tabuthema geworden, dass man über den Glauben spricht. Aber dieser Professor, der sprach mich sofort an, ehe wir überhaupt zu irgendwelchen fachlichen Gesprächen kamen, hat er gleich gesagt, er sagte, wissen Sie, wir in Japan haben die beste Religion, die es gibt. Oh, ich sage, das glaube ich Ihnen. Er war ganz überrascht, dass ich ihm so spontan Recht gegeben habe. Ich sage, das glaube ich ganz bestimmt, dass Sie die beste Religion haben. Das heißt, wie kommen Sie da denn zu? Ja, ich sage, wissen Sie, ich bin hier nachts durch Kyoto gegangen und da war mir aufgefallen, dass Frauen dort ganz allein auf der Straße gehen. Und denen passiert gar nichts. Ich sage, ich habe auch gelesen, in meiner Vorbereitung hier für Japan, dass Japan die geringste Kriminalstatistik hat. Da passiert sehr wenig. Da gibt es andere Länder, wo sehr viel passiert. Aber hier in Japan nicht. Und darum kann man sicher gehen. Und ich sage, wissen Sie, ich habe den Eindruck, das beruht darauf, dass Sie eine so gute Religion haben. Da war hoch erfreut, das ist ja prima, nicht wahr? Habe ich mir doch gleich gedacht, dass wir die beste Religion haben. Und dass Sie mir das noch bestätigen aus einem christlichen Land, also besser geht's ja gar nicht mehr. So war seine Meinung. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, Religionen, nicht alle, kann sein, dass sie bewahrende Kraft haben. Das gibt es wirklich. Es kann bewahren. Aber ich sage, Religionen haben keine rettende Kraft. Wenn sie aber rettende Kraft brauchen, wenn sie ewiges Leben suchen, und da hatte ich mich vorbereitet, da holte ich aus meiner Tasche ein Neues Testament in Japanisch raus und gab ihm das. Ich sage, wenn Sie das lesen, ich sage, dann finden Sie sogar ewiges Leben. Dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Ich weiß nicht, ob es lesen wird, was gelesen hat. Wenn ja, dann werden wir ihn im Himmel wieder treffen, was ein Buch auswirken kann. Aber es gibt nicht nur solche Religionen wie in Japan, es gibt auch sehr, sehr schreckliche Religionen. Wie zum Beispiel in Nordkamerun, da gibt es eine Religion, die da besagt, man muss die Geister und die Götter und was man da alles, woran man glaubt, die muss man bei guter Stimmung halten. Und das gelingt besonders gut, wenn man ihnen die Babys opfert. Und das macht man in der Weise, dass man den Neugeborenen kochendes Wasser in den Rachen gießt. Und das überleben nur wenige. Aber damit meinen sie könnten eine gute Stimmung bei den Göttern gewinnen und sie werden eine gute Ernte haben. So gibt es das Denken bei den Religionen. Viele Leute haben sich Gedanken gemacht über Religionen, wie das wohl ist. Jetzt möchte ich ein Bild brauchen, aber ich sage gleich von vornherein, dieses Bild ist falsch. Aber ich werde es trotzdem benutzen, weil es vielfach verwendet wird. Und man sagt es etwa so, da ist ein großer, hoher Berg und oben auf dem Berg, da thront Gott. Da ist Gott. Und alle wollen zu Gott kommen. Und was machen sie? Sie besteigen den Berg. Und die einen machen das von der Südseite und nennen das Islam, und die anderen von der Nordseite, die nennen das Hinduismus, und dann von der anderen Seite wieder nochmal eine Religion. Also jede Religion ist in dem Sinne gleich, dass sie alle auf der Suche nach Gott sind und alle den Berg besteigen wollen. So wird gesagt. Und dann ist der Grundgedanke dabei, es ist doch ganz egal, von welcher Seite aus man den Berg besteigt oder besteigen will. Hauptsache, man kommt bei Gott an. Und in diesem Bild sieht das offensichtlich so aus, dass man mit einiger Mühe und Anstrengung diesen Berg auch erklimmen kann und auf diese Weise durch eigene Kraft zu Gott kommen kann. Soweit dieses Bild. Jetzt kommt das, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel sagt, wir können gar nicht zu Gott kommen. Es ist unmöglich. Oder anders ausgedrückt in diesem Bild, niemand ist in der Lage, diesen Berg zu besteigen. Keiner erreicht das. Was tut Gott darum, weil wir alle nicht den Berg besteigen können? Gott selbst kommt vom Berg runter. Und er geht sogar noch tiefer als die Ebene. Er geht noch tiefer runter bis zum Kreuz von Golgatha. So tief erniedrigt er sich, so weit geht er runter, dass wir nicht den Berg raufsteigen müssen, sondern runtergehen. Und gehen zu ihm und finden dort den lebendigen Gott in Jesus Christus. Das ist der Weg. Ganz einfach. Ich habe überlegt, wie kann man eigentlich das, was die Bibel uns sagt, in einem Bild erklären, dass wir es leicht verstehen können. Und dann kam ich auf folgenden Gedanken, nachdem ich in Paraguay gewesen bin. Und in Paraguay gibt es einen großen, breiten Fluss. Das ist der Paraná. Als ich dort zu Vorträgen war, hatten meine Gastgeber mich dorthin gebracht, zum Ufer des Paraná, damit ich mal ein bisschen staunen kann. Und in der Tat, als wir am Ufer des Paraná waren, da hat man den Eindruck, man befindet sich am Ufer eines riesigen Sees und ganz hinten in der Entfernung am Horizont, da konnte man dann das andere Ufer sehen. Aber dieser Paraná ist kein See, sondern ein Fluss, der unvorstellbare Wassermengen aus dem Gebiet des Amazonas, wo es viel regnet, dort mitführt. Und zusammen mit dem Rio Uruguay bindet er sich zusammen zu einem weiteren großen Fluss. Und das hören wir mal genau hin. In einer einzigen Sekunde werden dort 18.000 Kubikmeter Wasser befördert. 18.000 Kubikmeter in einer einzigen Sekunde. Da können wir uns vorstellen, was das für riesige Wassermengen sind und was das auch für Strömungen sind. Und jetzt kam mir folgende Gedanke, stellen wir uns einmal vor, auf der anderen Seite des Flusses, des Paraná, da wäre Gott und wir wollten zu Gott kommen. Wäre das möglich? Ein Schwimmer schafft es nicht, gegen diese Strömung zu schwimmen. Das ist unmöglich. Es kommt übrigens noch etwas dazu, was die Sache unmöglich macht, weil dort es viele Krokodile gibt. Denn sobald wir uns dort in das Wasser begeben, dann sind die gleich da und machen einmal Schwapp und sind wir weg. Also wir werden das Ufer gar nicht erreichen. Wir sehen also, das Rüberkommen aus eigener Kraft dort zu Gott, wenn wir das Bild mal so machen, ist unmöglich. Was tut Gott? Er will, dass wir zu ihm kommen. Also unternimmt er etwas. Und zwar zu alttestamentlicher Zeit hat Gott schon etwas unternommen, dass wir zu ihm kommen können. Nun, wenn wir nicht schwimmen können, wie macht Gott das dann? Er macht es in einem Boot. Und so hat Gott einzelne Boote rübergeschickt über den Paraná, um in diesem Bild zu bleiben, und hat einzelne Leute über diesen breiten Strom hinübergetransportiert. Also zum Beispiel den Hiob, den Abraham, also all die Leute, die wir so alle einzeln mit Namen kennen, die wurden so einzeln dort rüber transportiert. Und so kamen sie zu Gott, weil Gott ihnen dieses Boot zur Verfügung gestellt hat. Aber nachher wurden das mehr. Der Gott hatte ja gesagt zu Abraham, ich will ein großes Volk aus dir machen. Mit den kleinen Booten hat das nicht mehr funktioniert. Das waren zu viele. Und da hat Gott gesagt, jetzt machen wir das anders. Jetzt machen wir eine Fähre mit großem Segel. Und dann fahren wir, können mehrere rüberfahren über den Paraná mit dem Segel. Und die Priester, das waren die Seeleute, die diesen Transport dort vollzogen haben. So war das zu alttestamentlicher Zeit. Da fuhr man mit einer Fähre, die Gott bereitgestellt hat, über diesen Paraná hinweg. Aber dann kam Jesus und hat er gesagt, jetzt gilt das Heil nicht nur für das Volk Israel, sondern es sollen alle Menschen die Möglichkeit haben, sich für das Heil zu entscheiden. Das ist jetzt mit einer Fähre nicht mehr zu machen. Und was macht Jesus? Was macht Gott? Er baut über diesen riesen Paraná eine Brücke. Eine riesige Brücke mit dicken Pfeilern und was weiß ich alles. Pfeiler, die der Strömung standhalten können. Und eine riesige Brücke wird gebaut. Und an dieser Brücke steht dran Jesus. Jetzt muss man nicht mehr mit dem Schiff fahren. Jetzt geht man über diese Brücke rüber. Und man sieht weit und breit keine andere Brücke. Und dann kommt einer vorbei und liest das und sagt, hier, das ist eine Brücke, diese führt zu Gott. Da sagt er sich, bin ich ein bisschen skeptisch, ob das nun die einzige Brücke, vielleicht gibt es ja noch andere Brücken. Und er läuft am Paraná am Ufer längs und siehe da, plötzlich entdeckt er neue Brücken. Und das ist eine schöne Brücke, die da so auch über den Paraná rüber zu gehen scheint. Und da steht ein Schild dran, Hinduismus. Oh, denkt er, siehste, gibt ja doch noch eine Brücke, wie ich vermutet habe. Und er geht ein Stück auf der Brücke längs und dann stellt er fest, das ist nur ein Steg, der 2-3 Meter da reinreicht. Also dann ist Ende der Fahnenstange, dann kommen gleich die Krokodile. Dann wirst du gleich gefressen. Also das geht nicht. Nun geht er wieder weiter und dann findet er wieder einen Steg und da steht Islam dran. Und denkt, dann nehmen wir doch diese Brücke. Und er geht rauf ein Stück, 4 Meter vielleicht, wieder Ende der Fahnenstange. Jetzt sind wieder Krokodile angesagt. Also geht er zurück. Und irgendwann merkt er, es gibt doch nur eine einzige Brücke. Und das ist die Brücke Jesus. Diese Brücke ist so gewaltig und so massiv und so groß, auch so einzigartig, dass sie für ganz viele Menschen ausreicht. Da können, wenn wir es wollten, könnte die gesamte Erdbevölkerung darüber gehen. Und sie können alle zu Gott kommen. Aber wir müssen uns entscheiden, wir müssen sagen, ich will das. Wenn ich nicht will, bleibe ich an dem einen Ufer und werde niemals zu Gott kommen. Und wir sehen, dieses Bild scheint mir doch sehr geeignet zu sein mit dem, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel sagt, dass wir aufgrund des Sündenfalles alle gefangen sind und darum nicht in den Himmel kommen können, so wie wir sind. Und so lesen wir in 1. Korinther 6, 9 bis 10. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasset euch nicht irreführen, weder die Unzüchtigen noch die Götzendiener noch die Ehebrecher werden das Reich Gottes ererben. Also wir sind alle in der Sünde gefangen und hier wird in ganz besonderer Weise eine Sünde genannt, das sind die Götzendiener. Götzendiener sind alle diejenigen, die irgendwo in irgendeiner Religion beheimatet sind. Das sind Götzendiener, die das betreiben. Denn sie betreiben einen Kult gegen einen Gott, den es gar nicht gibt. Gegen imaginäre Götter, die nicht leben. Und die Bibel legt sehr großen Wert darauf, dass wir nicht in irgendwelchen solchen Religionen gefangen sind, weil immer wieder deutlich das gesagt wird. In Galater 5 heißt es, offenbar sind die Werke des Fleisches, Götzendienst, Zauberei, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Zauberei, Götzendienst, das sind alles synonyme Begriffe für Religionen. Und das lesen wir an vielen Stellen der Bibel. Noch jetzt, ich nehme noch hinzu, Offenbarung 21, Vers 8, wo da steht, Die feigen Verleugner aber und Zauberer und Götzendiener, hier kommen sie wieder vor, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wir sehen also das, was so viele Leute sagen, dass die Religionen irgendwo auch zum Ziel führen. Das tun sie nicht. Die Bibel hat eine klare Antwort, sie tun es nicht. Aber woran können wir nun erkennen, dass nur das Kreuz rettet? Das Kreuz ist keine Religion, das ist ja nicht von Menschen gemacht, das ist ja von Gott gemacht. Und ich finde, am Kreuz Jesu kann man am deutlichsten erkennen, dass das der Weg zu Gott ist. Warum? Als Jesus im Garten Gethsemane war und das Kreuz vor ihm stand, hat er zum Vater gebetet, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Was hat der Vater darauf geantwortet? Gar nichts. Er schwieg. Aber Jesus wurde das immer größer, dieses Kreuz, immer schwerer, diese Last zu tragen, der gesamten Menschheit. Und er betete wieder. Und die Bibel sagt uns, sein Schweiß war wie Blutstropfen. Und er betete wieder, Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch vorübergeht? Hast du irgendeine Idee? Hast du irgendetwas, dass ich da nicht hin muss an dieses Kreuz? Das ist wirklich schwer. Der Vater hat wieder nicht geantwortet. Es war sein lieber Vater, er hat keine Antwort gegeben. Und er betete ein drittes Mal, ist es möglich, dass dieser Kelch vorübergeht? Wieder keine Antwort. Gott schwieg. Warum schwieg er? Weil Jesus wusste, warum er in diese Welt gekommen ist. Er war gekommen mit dem einen Ziel, Sünder selig zu machen. Das war seine Strategie, das war das Ziel, warum er zu uns kam. Und so wusste er, wenn er nicht an das Kreuz geht, dann ist eine ganze Menschheit für ewig verloren. Aber er ging dorthin. Wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, die Menschen anders zu retten als durch das Kreuz, was hätte Gott sagen können? Er hätte doch sagen können, ihr lieben Leute, so sagt das mal, das soll Jesus dann den Leuten verkündigen, geht doch zu den Leuten hin und sagt, wenn ihr nach Osten wandert, bis nach Indien, da gibt es fertige Religionen. Und wenn die Leute das annehmen und das tun, dann werden wir sie im Himmel aufnehmen. Wäre eine gute Lösung gewesen. Aber hat Gott das gesagt zu Jesus? Nein, nie. Hat er nicht gesagt. Sondern Gott wusste, und das wusste Jesus auch, es gibt nur eine einzige Rettungsmöglichkeit, um die Menschen zu erretten, damit sie in den Himmel kommen können, wenn sie die Botschaft des Kreuzes für sich annehmen. Darum ging der Jesus diesen bitteren Weg durch den Tod hindurch und ist auferstanden. Und mit seinem Auferstehungssieg ist es besiegelt, dass die Sünde besiegt ist. Wir können sie nicht besiegen. Er hat sie besiegt. Und von diesem Sieg leben wir und zu diesem Sieg lade ich hinterher ein, dass wir kommen und unser Leben auch festmachen, damit wir nicht am Ufer des Paraná verkommen und zugrunde gehen. Und damit uns nicht die Krokodile fressen, sondern dass wir wirklich sicher rübergehen und einmal in Ewigkeit den Himmel genießen können. Jetzt gibt es in diesem Zusammenhang mit den Religionen immer noch eine Frage, die mir sehr oft gestellt worden ist und darum möchte ich darauf auch eine Antwort geben. Nämlich, so sagen mir viele Leute, was ist denn mit den Menschen, die nie das Evangelium gehört haben? Die gibt es ja. Wegen irgendein Stamm da in Brasilien, im Dschungel, wo noch nie jemand hingekommen ist oder wer weiß was, wo überall gibt es solche Menschen und in der Vergangenheit schon ganz und gar hat es solche Menschen gegeben. Aber was ist mit denen? Die haben nie das Evangelium gehört, dort ist nie ein Missionar angekommen, die haben nie eine Bibel gehabt. Was ist mit diesen Leuten? Nun, wir wollen einmal scharf nachdenken. Wir haben ja das Thema, es ist weg, vom Denken zum Glauben. Also wollen wir mal ein Stück denken. Nehmen wir einmal an, weil sie es nicht gewusst haben, das Evangelium, weil sie es nicht gekannt haben, sind sie alle errettet. Nehmen wir einfach nur mal an, als Voraussetzung. Was sollte man dann aber unbedingt tun, wenn das richtig ist, wenn dieser Satz richtig ist? Dann sollte man um diesen Stamm eine riesige Mauer rumbauen, dass da niemals ein Missionar hinkommt. Denn das wäre tödlich für sie. Wenn ein Missionar nämlich hinkommt, das ist unsere Erfahrung, der kommt in irgendeinen Stamm, er verkündigt das Evangelium und dann merken wir, nehmen wir mal an, 10% der Leute bekehren sich zu Jesus. Und die anderen 90 sagen, brauchen wir nicht, es interessiert uns auch gar nicht. So ist die Erfahrung. Ja? Das ist unterschiedlich, in manchen Stämmen sind das weniger, einfach ein paar mehr, aber nehmen wir mal an, 10%, so etwa. Also das heißt, wenn dieser Satz richtig ist, dass sie alle aufgrund der Unwissenheit gerettet sind, dann sollte man strikt verbieten, dass da je ein Missionar hingeht. Aber das hat Jesus ja nicht gesagt. Er hat gesagt, geht hinaus in alle Welt. Zu jedem Stamm, zu jedem Volk, zu jeder Sprache, überall geht hin und sagt ihnen die Botschaft des Evangeliums. Daraus können wir doch schließen, wenn wir jetzt scharf mitdenken, dass sie alle nicht gerettet sind, sondern vom Sündenfall alle verloren sind. Die haben ja auch gesündigt, genau wie wir. Die sind ja nicht besser. Die haben auch gesündigt und verloren gehen wir durch die Sünde. Das ist ja das, was uns kaputt macht. Die Sünde zerfrisst ja alles. Das heißt, auch diese Menschen müssen das Evangelium hören, dass sie errettet werden. Und darum ist es nötig, dass diese Völker erreicht werden. Ich freue mich, dass es so viele Bemühungen gibt, dort hinauszugehen zu diesen Menschen, um ihnen auch die Botschaft zu sagen. Ich würde fast sagen, es gibt keine schönere Aufgabe in dieser Welt, als sein Leben diesem Herrn Jesus zu widmen und seine Botschaft weiterzutragen. Es gibt nichts Schöneres für junge Leute, sich ausbilden zu lassen und dorthin zu gehen. Und viele gehen hinaus, um die Sprache zu lernen, die Bibel zu übersetzen, damit sie die schriftliche Botschaft haben, und so dass dann das geschehen kann. Als ich in Paraguay war, habe ich einen Mann kennengelernt. Ich war bei ihm eingeladen zum Kaffee trinken. Und er war 72 Jahre alt dort, als ich bei ihm war. Und er saß da auf seinem Sofa und er erzählte mir aus seinem Leben. Er sagte, mit 17 Jahren bin ich ausgewandert. Es war mir möglich, aus der Sowjetunion wegzukommen. Das hat er irgendwie hingekommen, dass er damals weg konnte. Und er sagt, dann bin ich weitergezogen bis nach Paraguay. Und ich war damals ein junger Mann, 16 oder 18 Jahre alt. Und dann habe ich gesehen, wie die Indianer hier im Chaco leben. Und er sagte, da hat mich die Barmherzigkeit erfasst. Er hat gesehen, wie die leben. Die machen Folgendes, weil das ja Nomaden waren. Die sind immer weitergezogen durch den Chaco, wo also nicht viel wächst. Und sie mussten immer weiterziehen, bis sie mal irgendwo ein Tier erlegen konnten oder vielleicht irgendwo einen Bienenschwarm oder ein Bienennest finden konnten, dass sie Honig fanden. Und so lebten die. Und wenn die alten Leute nicht mehr mitlaufen konnten, dann hat man einfach dort im Sand ein Loch gebuddelt. Und da wurden die alten Leute reingestellt, so wie sie waren, und einfach mit Sand zugeschüttet. Die konnten nicht mehr mitlaufen, waren sie weg. Und wenn sie zu viele Kinder hatten, wo sie sagen, die können wir gar nicht ernähren, hat man das mit denen genauso gemacht. Ein Loch gegraben, die reingestellt, Sand drauf, die haben keinen Ton mehr von sich gegeben. Da hat ihn das hat ihn das Herz zerrissen und gesagt, das kann doch nicht angehen, dass Menschen so leben. Und hat er gesagt, ich gehe jetzt hin zu diesem Volk, zu den Lenguas und werde ihnen das Evangelium predigen. Aber ich werde erst die Sprache lernen. Dann hat er mir erzählt, diese Sprache ist unvorstellbar schwer. Diese Indianersprachen sind ja unvorstellbar schwer zu lernen für uns. Das sind Sprachen, wo man einen Wortstamm hat und dann wird vorne was dran gesetzt und hinten was dran gesetzt. Und die Wörter werden immer länger, immer länger. Und das hängt ganz genau davon ab, von dem, was dran gesetzt wird, vorne oder hinten, was das bedeutet. Das muss man erstmal lernen. Das ist ein ungeheuer kompliziertes Konzept, was wir ja überhaupt nicht kennen. Aber er sagt, ich habe es gelernt. Und ich habe ihnen mein Leben lang das Evangelium gebracht. Und jetzt saß er da und sagte, ich kann Gott nur danken. Der ganze Stamm hat das Evangelium angenommen. Hier ist also mal ein Stamm gewesen mit einem hohen Prozentsatz, die das angenommen haben. Und er hat ihnen die ganze Bibel übersetzt. Und er sagt, jetzt sind die Leute selbst dabei und sie erstellen CDs oder Kassetten hin, waren das damals noch Kassetten, wo die ganze Bibel gesprochen wird. Und das wird über einen eigenen Sender, den sie haben, einen einfachen Sender, ich habe den gesehen, ein ganz einfaches Ding, aber es wird dort im ganzen Stamm verbreitet, sodass also dort ständig das Evangelium verkündigt wird. Da habe ich gedacht, was für eine unvorstellbare Wirkung, dass ein junger Mann in jungen Jahren sagt, mein Leben gehört dem Herrn Jesus, ich will ihm dienen und ich werde alles daran setzen, dass ein Volk sich verändert. Heute wird keiner von den alten Menschen mehr im Sand verbuddelt, lebendig. Und auch kein Kind. Sie sind sesshaft geworden und arbeiten und verdienen ihr Geld durch Arbeit, wie alle anderen auch. Sie haben das Evangelium gehört und das hat den Stamm vollständig umgekrempelt. Und da habe ich gesehen, dieser Mann, ich habe richtig mich gefreut über diesen Mann, wie der in jungen Jahren eine solche Entscheidung getroffen hat, mit einer so unvorstellbaren Wirkung. Stellen wir uns einmal vor, wenn der gesagt hätte, jetzt bin ich aus Russland weg, jetzt will ich erstmal sehen, dass ich ordentlich zu Geld komme. Und er hat erstmal ordentlich gearbeitet, hätte sich dann eine Villa gebaut, die zweite Villa gebaut, Geschäft läuft gut. Und am Ende hat er nichts. Er stirbt wie eine Kirchenmaus und ist noch ärmer als eine Kirchenmaus. Er hat nämlich gar nichts. Im Tod wird alles auf Null gesetzt. Da ist nichts mehr da davon. Keine Villa, kein Dollar, keine Mark, gar nichts. Hast du alles verloren, wenn du Jesus nicht hast. Aber wenn du Jesus hast, hast du alles. Du hast einen ganzen Himmel gewonnen. Das ist ja unvorstellbar. Das kann man ja gar nicht ausmalen, wie reich man ist, wenn man den Himmel gewonnen hat. Und das hat dieser Mann mit seinem Leben auch gezeigt, vielen Menschen. Wenn der mal im Himmel ankommt, da wird eine riesige Schar von dem Stamm der Lenguas auch dort sein. Die werden vor Jesus niederknien und beten und werden sagen, Herr Jesus, danke, dass du diesen Mann aus Russland zu uns geschickt hast. Das hat unser Leben verändert. Nur deswegen dürfen wir hier im Himmel sein. Eine unglaubliche Wirkung, wenn wir uns dazu entschließen, das auch zu tun. Jetzt bringen Leute den Einwand und sagen, na ja, aber wenn da jetzt in der Bibel steht, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wie war das denn mit Mose? Mose hat doch überhaupt noch nichts von Jesus gehört. Oder David, was hat der von Jesus gehört? Gar nichts. Der hat zwar einen Psalm geschrieben, den 23. Psalm, durch Inspiration von Gott geschenkt. Und er spricht über Jesus, aber hat gar nicht gewusst, dass das der Retter ist. Wie kommen denn solche Menschen in den Himmel? Einzig und allein auch durch Jesus. Denn auch für diese Menschen, die zu alttestamentlicher Zeit an Gott geglaubt haben, sind durch das Blut Jesu auch rückversichert für die Ewigkeit. Sodass der Satz Bestand hält, dass niemand anders in den Himmel kommt als nur durch Jesus. Auch diese Leute. Und wie ist das nun? Die haben ja eigentlich wenig gewusst. Ich will es mal so ausdrücken, wer einen Abend hier in diese Versammlung kommt, in diese Gemeinde kommt, der bekommt das Evangelium erklärt. Das haben die Propheten des Alten Testamentes nicht gewusst. Was an einem Abend hier über das Evangelium von Jesus gesagt wird, über Kreuz und Auferstehung, das haben die Propheten des Alten Testaments überhaupt nicht gewusst. Wir sind besser informiert als Jesaja und Jeremia zusammen. Das heißt, wir haben eine viel größere Erkenntnis über alle diese Dinge. Und der Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Und von wem wenig gegeben ist, von dem wird man auch wenig verlangen. Wir sehen, Gott ist gerecht. Er ist sehr gerecht. Wir also, die das Evangelium gehört haben, haben die weitestgehende Information erlangt. Der Hiob kannte noch nicht mal die Gebote Gottes. Trotzdem werden wir ihn im Himmel sehen. Er war ein rechtschaffener Mann, der genau das bewirkt und getan hat, was er an Informationen zu damaliger Zeit hatte. Mose hatte mehr Informationen und David noch mehr. Und wir am meisten durch das Evangelium. Das heißt, wir haben eine viel größere Verantwortung, die wir einmal rechtfertigen müssen, wenn wir vor Gott stehen. Und Gott wird uns fragen, was hast du mit dem Evangelium gemacht? Und du hast auch gehört, dass die Botschaft von Jesus rettet und dass keine Religion, keine selbstgemachte und wie immer sie auch ist, dich retten kann. Das Einzige, was dich in den Himmel bringt, ist Jesus. Dieser Name überstrahlt die ganze Welt. Alles hängt davon ab. Das war der Wille Gottes, dass alles abhängig ist und gebunden ist an diese Person Jesus Christus. Er wird auch die ganze Ewigkeit überstrahlen, das wird der Name der Ewigkeit sein, wenn wir dort bei ihm sind. Und darum erwartet er, Herr Jesus, dass du kommst. Wir haben es alle nötig, denn die Bibel sagt uns, hören wir die Diagnose Gottes, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Von Jugend auf sind wir böse. Wir sind nicht gut, wie wir uns hinstellen und meinen. Keiner von uns. Wir haben alle gesündigt. Und wenn wir ehrlich sind und unsere Herzensgrube anschauen, dann merken wir, welche Abgründe da vorhanden sind. Ich kann manchmal nur staunen über die Abgründe unseres menschlichen Herzens. Und wenn wir ehrlich vor uns sind, wird das jeder von uns feststellen. Und wir merken, wir haben keine Rechtfertigung vor Gott. Das Einzige, was uns wirklich rechtfertigen wird, ist die Tat des Herrn Jesus am Kreuz. Das, was er dort geleistet hat, was er dort gemacht hat, wo er Blutstropfen an Schweiß vergossen hat, bevor er ans Kreuz ging. Das ist die einzige Rettungsmöglichkeit, die es in dieser Welt gibt. Keine Religion wird uns retten, keine Idee, gar nichts. Nichts, absolut nichts. Du kannst 1000 gute Werke bauen, du kannst 7000 Krankenhäuser bauen, das bringt dich nicht in den Himmel. Alles, was du tust, bringt dich nicht in den Himmel. Ich könnte 100 Jahre predigen, das würde mich nicht in den Himmel bringen. Was mich in den Himmel bringt, ist einzig die Botschaft von Jesus. Nichts anderes. Und darauf berufe ich mich. Wenn ich vor Gott erscheinen werde und er sagt, Werner, warum bist du hier? Würde ich sagen, ich habe mich verlassen auf den Herrn Jesus. Und was wird Gott sagen? Hast recht gemacht. Das habe ich genau dir verordnet. Also mit dem, was du gemacht hast, da kannst du überhaupt nicht hier bestehen. Das ist ja gut, ganz gut, manches ganz gut und schön, aber vieles hast du auch Mist gemacht. Nicht? Also das ist nicht viel wert. Aber dass du mich verlassen hast auf meinen Sohn, das rechtfertigt dich für den ganzen Himmel. Und darum sagt er, sei willkommen, herzlich willkommen im Himmel. Ich hatte das Thema genannt, sind alle Religionen gleich? Jetzt kommt die Antwort, sind sie oder sind sie nicht? Ja, sie sind gleich. Sie sind in dem Punkt alle gleich, dass keine Religion rettet, keine. Sondern nur das Evangelium von Jesus Christus. Das ist das Einzige, was uns überhaupt retten kann. Das ist wichtig, dass wir das verstanden haben. Das müssen wir ganz tief in unserem Herzen verstanden haben, sonst können wir nicht handeln. Das ist unsere Basis, worauf wir uns gründen. Das vergossene Blut des Herrn Jesus am Kreuz ist das, was alle Sünden begleicht. Alles. Auch die Abgründe unseres Denkens, unseres Herzens. Es ist alles dort beglichen. Das ist wunderbar zu wissen. Ich war in Japan gewesen und da hatte man mir einen Mann da gegeben, mit dem saß ich dann am Tisch. Und das war nach einem Gottesdienst. Und da hat man mir gesagt, also wenn Sie mit dem Mann reden, seien Sie vorsichtig, das ist ein Unbekehrbarer. Den kennen wir schon. Der hat Nietzsche studiert und Hegel. Der hat all das ganze Zeug gelesen. Und der hat alles in einen großen Topf geworfen, das 1000-mal durchgedreht. Und das ist seine Lebensphilosophie. Da kommen Sie gar nicht gegen an, hat man mir gesagt. Ich so, ich habe doch Zeit hier, kann ich mich doch mit dem Mann unterhalten. Und das habe ich dann getan und dann merkte ich gleich all die Fragen, die er da hatte. Und er sagte mir so ganz frei heraus, er sagte, ja, er möchte Gott verstehen. Das war so seine Frage. Also er hat so angenommen, dass es wohl einen Gott gibt, aber den möchte er verstehen. Ich sage, das wird ihm gar nicht möglich sein, Gott zu verstehen. Da können Sie noch so viele Philosophen studieren, Sie werden niemals Gott verstehen. Das Einzige, wo wir Gott verstehen können, ist die Bibel. Und da habe ich ihm einige grundlegende Dinge der Bibel gesagt. Und ihm hatte so einen Kalender mit, so einen Klappkalender, wo man da auch was reinschreiben konnte. Und er hatte da auch einiges reingeschrieben. Da habe ich ihm dieses Buch, eine Skizze gemacht. Und habe ihm gesagt, dass es nach dem Tode zwei Wege gibt. Es gibt einen Himmel und eine Hölle. Ich sage, und hier auf dieser Erde entscheiden wir uns, wo wir leben wollen. Ich sage, wo wollen Sie leben? Und dann sagt er, ja, wenn dann schon im Himmel, nicht? Wo es besser ist natürlich. Dann habe ich ihm das erklärt, wie das geht. Und dann merkte ich, jetzt kamen die Bremsklötze, all die Widerstände, die er da hatte. Das wollte er nicht. Immer wieder kam Einwand. Dann habe mich gedacht, was mag das bloß sein, was ihn da irgendwo hindert? Es ist doch jetzt alles gesagt worden, schon nach längerer Zeit, wie wir gesprochen hatten. Und auf einmal, da kam er mit einem Stichwort raus und dann habe ich geschaltet. Da sagte er, was, wenn ich zu Jesus komme, was wird dann mit meinen Ahnen sein? Ah, dachte ich, jetzt merke ich, das ist der japanische Ahnenkult. Die streuen ja jeden Morgen Reiskörner hin für die Ahnen und stellen frisches Wasser hin. Das ist aber am nächsten Tag immer noch da. Das haben die gar nicht abgeholt. Da muss man einfach mal nachdenken und sagen, was ist das denn? Das stellen die hin für die Ahnen, aber die holen das nicht. Muss man doch einfach mal einfach mitdenken, oder? Und dann sagt die, wissen Sie, das ist so. Will ich Ihnen erklären. Ich sage, Gott hat zu den Menschen in Athen gesagt, als der Apostel Paulus dorthin kam und dort auch die Leute an alle möglichen Götter geglaubt haben, da hat Gott ihnen gesagt, hat Paulus ihnen durch sagen lassen, die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Aber jetzt habt ihr die Botschaft gehört, jetzt bekehrt euch zu Jesus Christus. Das ist die Botschaft. Ich sage, das gilt für Sie. Ihre Ahnen haben das nicht gehört. Ich sage, da machen Sie keine Sorgen über die Ahnen. Gott wird sie gerecht beurteilen. Das tun wir hier nicht. Wir sind hier nicht Richter. Ich sage, die können Sie ganz außen vor lassen. Das ist Gottes Sache. Aber ich sage, Sie haben es gehört, das Evangelium. Die Zeit der Unwissenheit, wo Sie es nicht gewusst haben, ist vergessen. Das deckt Gott zu. Aber jetzt, wo Sie es wissen, jetzt sind Sie dran. So deutlich habe ich ihm das gesagt. Ja, und dann sagt er, ja, wissen Sie, ich habe noch so viele Fragen. Oh, ich sage, wissen Sie, da sind wir gleich. Ich habe auch noch viele Fragen. Und ich sage, da müsste ich eigentlich ein ganzes Buch schreiben mit all den Fragen, die ich nicht beantworten kann. Also wenn Sie so lange warten wollen, bis Sie alle Fragen beantworten, dann werden Sie sich nie bekehren. Ich sage, das haben sogar die Jünger zu Jesus gesagt. Die hatten auch viele Fragen. Und dann sagt Jesus, dann, nämlich im Himmelreich, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Da werden alle Fragen beantwortet sein. Aber jetzt sind noch viele Fragen. Na gut, da hatten wir das auch abgehakt. Und dann dachte ich, jetzt ist es so, jetzt ist er reif. Und da sagt er, ja, ich habe noch eine Frage, sagt er, was wird denn meine Frau sagen? Die saß aber neben ihm, die hat kein Wort gesagt, die hat sich alles angehört. Und dann guckte er seine Frau an und die nickte. Die hat ja gesagt. Und dann sagte er, dann sage ich auch ja. Dann haben die sich beide bekehrt. Nach viel, viel Gespräch. Nach Beiseiteräumen einiger Steine, die auf dem Weg lagen. Dann hat mich die Familie einmal besucht in der Gemeinde, wo er jetzt da auch mitarbeitet. Und als die mich besuchten in Braunschweig, meine erste Frage war, was macht eigentlich Saito? So hieß er. Oh, sagt er, der hatte eine ganz tolle Idee. Der hat sich nämlich kurz vor Weihnachten taufen lassen und er hatte die Bedingung gestellt, gesagt, weil wir uns am selben Tag, in derselben Minute bekehrt haben, wollen wir auch gemeinsam in dem Moment getauft werden. Und so wollten sie beide gleichzeitig im Taufbecken getauft werden. Das war eine tolle Idee. Ich finde, das dürfen wir doch haben. Ist doch schön, wenn sich jemand sowas ausdenkt. Gott liebt doch seine Kinder, wenn wir sagen, das hätten wir gerne so. Und so haben die das gemacht. Dann haben die sich in dem Moment gleichzeitig taufen lassen. Und jetzt marschieren sie den Weg mit Jesus. Und dann habe ich ihn jetzt wieder getroffen. Das war eine Freude. Nach 5 Jahren habe ich ihn wieder gesehen. Und er ist ein sehr hilfreicher Mitarbeiter in der Gemeinde geworden. Ist das nicht schön, wenn wir das sehen? Es hat sich gelohnt, die Reise dorthin zu machen, damit einige das Evangelium annehmen und das Himmelreich erreichen. Vielleicht geht es uns auch so, dass wir auch so davor stehen wie dieser Saito, auch noch einige Fragen haben, gar kein Problem, komm doch zurück, bleib zurück, dann gehen wir auf die Fragen ein. Ich habe Zeit, bis Mitternacht, egal wie, Hauptsache wir kommen durch, Hauptsache wir kommen am Ziel an. Und so lade ich herzlich ein, dass wir uns jetzt sammeln, unseren Gedanken, nachdem wir aus der Bibel so eindeutig gehört haben, dass nur das Evangelium von Jesus uns retten kann, dass wir zu ihm kommen. Und jeder, der heute hier ist und nicht die Gewissheit des ewigen Lebens hat, wenn er in dieser Nacht sterben würde, ist ein Fall, dass er kommen sollte. Denn das ist die wichtigste Frage, die es überhaupt in unserem Leben gibt, dass wir die klären. Und heute machen wir es so, wir gehen einfach hier durch die Haupttür durch, geradeaus und so ein ganz klein wenig links, 2,5 Grad nach links, genau ausgerechnet, nicht wahr? Da, das ist der Raum Nummer 2, da gehen wir rein, da haben wir viel Platz und da ist auch nicht laut, da kommen wir hin. Alle, die diese Fragen noch haben, wie das mit dem Heil ist, wo sie selbst nicht sicher sind, dass wir das dann auch festmachen. Damit wir das ewige Leben gewinnen und unvorstellbar reich werden. Das ist der Grund, warum wir diese Vorträge, diese Abende veranstalten. Damit Menschen das ewige Leben finden. Und dass wir gemeinsam einmal sind an der großen Hochzeitstafel bei Jesus in alle Ewigkeit. Wo es uns gut geht, wo es keine Krankheit mehr gibt und keinen Tod, keine Atheisten, alles gibt es nicht mehr. Alles zu Ende. Dann ist nur noch Herrlichkeit angesagt. Aber das müssen wir buchen, wie wir jede Reise buchen müssen. Buchen wir auch das. Und da hinten, Raum Nummer 2, wird gebucht. Ganz konkret, ganz real und ganz praktisch. Okay? Wir wollen unserem Herrn danken, dass er uns mit solch einer Liebe einlädt, egal wer wir sind, und dass wir uns dann auf den Weg machen. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir zum Gebet auf. Herr Jesus, ich möchte dir so ganz herzlich danken für die Klarheit deines Wortes. Es ist ja so leicht zu verstehen, was du gesagt hast. Du hast es uns so leicht verständlich gebracht, diese Botschaft, dass das schon Kinder verstehen können und dass wir handeln können, uns auf den Weg machen zu dir. Und es ist so unvorstellbar für uns, dass du ganz unvoreingenommen jeden einlädst. Du fragst gar nicht, wer wir sind. Du stellst nur die eine einzige Frage, ob wir wollen. Und wenn wir wollen, sagst du Ja zu uns. Also hilf uns, dass wir nicht daran vorübergehen und ohne eine Entscheidung nach Hause gehen. Dann sind wir arm dran. Ich lade auch die vielen jungen Leute ein, dass sie auch kommen und das festmachen. Und auf diese Weise unvorstellbar reich werden. Hier und heute. Herr Jesus, dir sei Dank gesagt für deine große Barmherzigkeit, die du mit uns hast und dass du uns so rufst. Mit deiner Liebe, die uns in das Himmelreich bringt. Aber du wirst uns auch hier führen, durch dieses Leben weiterhin. Denn wir haben ja noch eine Zeit vor uns. Aber da gehen wir nicht alleine, sondern dann auch mit dir. Danke dafür, Herr. Amen. Ich gehe gleich dort rüber, Raum Nummer 2. Und da kann man einfach dazukommen. Mehrere, gleichzeitig gar kein Problem. Wir haben viel Platz dort. Sie sind herzlich eingeladen.